Und es begrüßt Sie, Sigurd Brinkmann. Zur 40. Ausgabe von Literamour habe ich mich mit der jungen französischen Germanistin Alice Lacoulabart verabredet. Im Centre Marc Bloch, einem deutsch-französischen Forschungszentrum für Sozial- und Geisteswissenschaften in Berlin. Wir werden über einen Haufen Dollarscheine sprechen, einen Roman, der im Oktober 2024 erschienen ist. Die Lyrikerin, Essayistin und Prosaautorin Esther Dischereit hat ihn geschrieben und wir sprechen darüber, weil sie, Alice Lacoulabart, zwei längere Passagen daraus ins Französische übersetzt haben und hoffentlich erscheint der Roman auch einmal in Frankreich. Aber wir sehen uns zum ersten Mal, wir kennen uns noch nicht und ich möchte gern wissen, seit wann sind Sie in Berlin und worüber forschen Sie?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also ich bin in Berlin seit 2016. Ich war schon 2 Jahre in Berlin, dann bin ich wieder nach Frankreich gezogen und jetzt bin ich seit Covid wieder in Berlin. Und eben eigentlich wegen meiner Forschung. Ich forsche nämlich zu deutschsprachigen Exilnarrativen im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise. Die meisten Bücher, die ich lese, sind deutschsprachig und deshalb ist es in Berlin für mich am praktischsten.
Esther Dischereit ist für mich eine der wenigen deutschen Poetinnen, die sich politisch einbringen, die verstehen wollen, die fragen und auch menschenverachtendes Verhalten und Denken benennen. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie auf die Schriftstellerin Esther Dischereit aufmerksam geworden sind und wann Sie sie kennengelernt haben.
Den Namen hatte ich schon mal gehört, aber es war tatsächlich eher so, dass Esther auf mich aufmerksam wurde, wenn man das so sagen kann. Also eine gemeinsame Freundin hat mich für eine Übersetzung eines ihrer Texte empfohlen. Es war ein kleiner Text für einen algerischen Verlag zum Fußball, worüber Esther eigentlich sonst nie schreibt. Und so haben wir uns kennengelernt, erstmal online, wie es damals war. Es war während Covid. Und da war ich hochschwanger und Esther hat mich dann mit meinem Neugeborenen auf ihre Geburtstagsparty eingeladen und so haben wir uns kennengelernt.
Ihr Roman, Ein Haufen Dollarscheine, stand im Frühjahr 2025 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Es kann gut sein und verhoffen wir es mal, dass er Chancen hat, auch in die engere Auswahl für den renommierten Deutschen Buchpreis zu kommen, der im Oktober in Frankfurt am Main verliehen wird. Vielleicht gewinnt sie ihn sogar noch besser. Was schätzen Sie an diesem Buch so sehr, dass Sie es ja noch ohne Auftrag angefangen haben zu übersetzen?
An dem Buch schätze ich also ganz besonders den Ton, also den ganz besonderen Ton, den man auch in anderen Romanen von Esther findet. Aber diese Stimme, diese Art des Erzählens, also auch mit den verschiedenen Figuren und diesen Wiederholungen, es ist eine sehr besondere Stimmung, die da entsteht im Buch. Und das fand ich einfach, also ich war wirklich gefesselt vom Buch, als ich es gelesen habe und konnte nicht mehr aufhören, obwohl es ein ziemlich schwieriges Buch ist, also manchmal ironisch, manchmal humorvoll, aber auch manchmal sehr traurig und es hat mich auch wütend gemacht zum Teil, aber eben diese ganzen Emotionen, das kann das Buch auslösen, das finde ich sehr, sehr schön.
Der Roman beginnt ja mit der ungeduldig klingenden Aufforderung: Klären Sie bitte, wer hier mit wem zusammenhängt. Sie sind ich, die Tante und die Schwester, nicht wahr? Und die Antworten der Ich-Erzählerin, die Tante und Schwester ist, kann sich dann jeder Leser, kann sich jede Leserin selber ausmalen. Die fragende, manchmal ungeduldige oder auch besserwisserisch belehrende Stimme bleibt anonym. Sie könnte einem Durchschnittsdeutschen gehören oder einer Amtsperson. Später gibt es noch Momente, wo man ziemlich sicher sein kann, dass es eine Frau ist, die da spricht, aber trotzdem anonym bleibt. Also eine Amtsperson, die Auskunft geben soll über berechtigte Ansprüche der jüdischen Erzählerin und ihrer Familie. Im Roman selber treten über 60 Personen auf. Es gibt 25 Schauplätze. Orte sind zum Beispiel Berlin, Rom, Chicago, Philadelphia, Heringen an der Werra, Heppenheim an der Bergstraße, also nicht nur große Städte. Wenn wir jetzt aber auf das Profil der Personen gucken, die auftauchen, da stehen dann doch 3 im Fokus. Wenn Sie die mal charakterisieren würden oder das Profil umreißen.
Es gibt erstmal die Tante, die dieses Blumenkleid trägt. Also das ist quasi ihr Hauptmerkmal im Roman. Die hat dieses blumengemusterte Kleid. Das fand ich immer ein sehr schönes Bild. Und die Tante hat den Holocaust überlebt und ist die Schwester der Ich-Erzählerin. Und es geht quasi um ihre Geschichte. Dann gibt es den Neffen. Und also der ist natürlich jünger, aber hat auch einen anderen Bezug zum jüdisch sein und zur jüdischen Kultur und zum Erbe seiner Mutter. Und dann gibt es eben dieses Ich, die Schwester der Tante, das die Geschichte erzählt und das diesen besonderen Ton hat und die Geschichte der Schwester dann auch immer wieder perspektiviert.
Die Tante-Schwester und die Mutter des jungen Mannes, der im Roman ja immer nur als der Neffe erscheint, beschäftigt es, dass sie um das Erbe des Großvaters bzw. des Urgroßvaters betrogen wurden. Und ich lese jetzt mal eine Passage aus dem ersten Kapitel, wo man das Gefühl hat, ja, das ist eben die anonyme Stimme, die hier resümiert. Ich werde versuchen, wiederzugeben, was Sie hier erzählen. Sie können mich korrigieren. Die jüdischen, weißen, deutschen Großeltern emigrierten und wurden US-Amerikaner. Sie wurden in fremder Erde begraben, zuletzt der Großvater, der in zweiter Ehe sein Dienstmädchen, Gertrud, in den USA geheiratet hatte, sodass es in den Genuss eines kleinen Häuschens mit Rosen vor dem Eingang in Philadelphia kam. Dieses Häuschen hatten sich ihre Großeltern mütterlicherseits, die väterlicherseits fehlen vollständig, hatten sich ihre Großeltern mit den späten Wiedergutmachungsleistungen der Bundesrepublik Deutschland leisten können. Das kommt in vielen Familien vor, das wissen Sie. Nein, nicht die Wiedergutmachungssache. Wir hatten ja eher mit dem Lastenausgleich zu tun. Nein, das meine ich nicht. Darum geht es nicht. Dass dann das Erbe in die Hände der nachfolgenden Ehefrauen übergeht, das ist bitter, gewiss. Ich begreife, dass Sie selbst später von Gertrud abgelehnt wurden. Das ist keine schöne Erfahrung. Aber glauben Sie, dass Sie als Jüdin von der Christin Gertrud, es ist ja wohl so, dass sie dann die Beerdigung nicht der jüdischen Religion entsprechend durchführen ließ. Das hat wohl die erste Tochter, ihre Tante Senta, die sich Jessica nennt, durchblicken lassen. Das schreiben Sie gar nicht? Man soll diese Dinge auch nicht überhöhen. Eine Frau mag die vorgefundenen Enkel nicht, das ist alles. Entscheidend bleibt, ob ihr Großvater und Gertrud miteinander auskamen. Und das scheint ja der Fall gewesen zu sein. Also, ich hoffe, dass beim Lesen man doch gehört hat, zumindest empfinde ich es so, dass das anonyme Ich einfach keine Lust hat, das Verhalten einer Christin zu bewerten, die ihre Kinder zu Nutznießern eines Erbes macht, das ihr ja allein eigentlich nicht zusteht, moralisch schon mal gar nicht. Und obendrein verweigert sie dem Ehemann sogar die Bestattung neben seiner ersten Ehefrau auf dem jüdischen Friedhof. Die Spannung zwischen Juden und Christen, das ist ein Thema, was im Roman wiederkehrt, aber es gibt auch innerjüdische Trennlinien. Wo, Alice Lakulabacht, verlaufen die?
Es ist eine schwierige Frage, aber ich finde eine Stelle des Romans besonders gelungen, in der erzählt wird, dass der Neffe für seine Mutter ein Ritual bei den Lubavitchern machen möchte, also in Ehre seiner Mutter. Und es wird gleichzeitig erzählt, dass sie Verdauungsprobleme bekommt, weil sie eine Schweinshaxe gegessen hat. Und das fand ich einen sehr spannenden Kontrast, weil es eben sehr gut zusammenfasst, was in dem Roman geschildert wird. Also die Tante wird als Closet-Jew von ihrem Sohn begriffen und auch so bezeichnet. Und der Sohn hat, anders als seine Mutter, eine Praxis vom Judentum, was die Mutter anscheinend nicht hat. Und sie definiert sich auch nicht über diese Geschichte, sondern weigert sich eher, diese Geschichte zu erzählen oder sich als Jüdin in die Öffentlichkeit zu präsentieren. Und der Neffe definiert sich im Gegenteil zu seiner Mutter eher als sehr engagierter Jude, der eben bei dem Lubavitcher Rabbe aktiv ist und insofern eine sehr viel orthodoxere Art des Judentums darstellt. Ja, und die Frage zum Christentum, da gibt es auch immer wieder Passagen, wo das auch klar gemacht wird, also der Kontrast und dieser dreiste Ton vom Anfang, den man später dann auch immer wieder erkennt. Aber es wird eben gezeigt, also dieses Verhältnis zur Religion allgemein wird hinterfragt, würde ich sagen, und nicht nur zwischen Christentum und Judentum, aber eben auch ja, über diese innerlichen Kontraste oder Spannungen im Judentum selbst.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, für die, die es nicht wissen, die Lubavitcher sind orthodoxe Juden und die Ich-Erzählerin, die Tante wie auch ihre Schwester, sind ja auch von den Reinheitsvorstellungen der Orthodoxen abgestoßen. Also das ist das, was sie ablehnen, ja auf verschiedenen Ebenen. Das betrifft die Gebote der Lebensführung, aber auch die Notwendigkeit, ein in Anführungszeichen reines jüdisches Erbe vorzuweisen oder eine klare Genealogie zu haben. Die Erzählerin hat ja als Jugendliche den Kontakt zu ihrem in die USA emigrierten Großvater abgebrochen. Er lebte in einem weißen Viertel von Philadelphia. Er mied schwarze Mitbürger und war für den Vietnamkrieg. Wahrscheinlich aus, wie sie das interpretiert, ewiger Dankbarkeit dafür, dass er in den USA als Exilant aufgenommen wurde. Dieser Titel nun, ein Haufen Dollarscheine, was hat es damit auf sich?
Es geht um die Dollarscheine, die der Großvater der Ich-Erzählerin über die Jahre gibt. Und am Ende wird es natürlich dann ein Haufen, weil über die Jahre dieses ganze Geld angesammelt wird. Und das ist natürlich symbolisch einfach für die Erzählerin dieses Zeichen von der Präsenz, also von dem Erbe des Großvaters. Was vom Großvater übrig geblieben ist nach seinem Tod, ist eben dieser Haufen Dollarscheine. Das Haus wird ja von der Großmutter dann übernommen, also von der christlichen Großmutter, die das Erbe in Anspruch nimmt. Das alles verschwindet, also die Familie der Erzählerin wird um das Erbe betrogen und dann bleiben nur diese Dollarscheine. Also es ist die besondere Verbindung zu Amerika, also über den Großvater. Es ist auch sehr witzig erzählt manchmal, aber es ist auch dieses Symbol eines verlorenen Erbes und insofern auch einer gewissen Trauer.
Die sich, wenn man jetzt mal auf die Gegenwart guckt, die Schriftstellerin Esther Dischereit natürlich wiederholt. Also sie ist ja gerade jemand, die auch in den USA aktiv unterwegs ist, die Gastdozentin war an verschiedenen Universitäten. Es gibt auch Bücher von ihr, die ins Englische übertragen wurden, von einem schottischen Lyriker. Und sie selber reist auch als Beobachterin, Zeitgenossin. Ich erinnere mich, dass sie vor der Wahl von Donald Trump, vor der ersten Wahl 2016 in den USA unterwegs war, quer durchs Land gereist ist und die Stimmung versucht hat einzufangen und auch zu reflektieren, was das für uns in Europa oder auch uns als Deutsche bedeutet, wenn er gewählt würde, was er wurde. Es gibt ja auch ein Motiv des zu spät in diesem Roman, ja, der Brief mit dem letzten Willen, den der Großvater seiner Enkelin geschickt hat, der ist zwar angekommen, aber sie hat ihn zu spät gelesen, ihn liegen lassen, weil sie schon im Clinch war mit dem Großvater, dessen politische Ansichten sie nicht akzeptieren konnte. Dann gibt es später die Grabeinebnung, also die eigene Mutter ist tödlich verunglückt, bestattet auf einem christlichen Friedhof mit einem Ehrengrab, dessen Platz eigentlich gesichert sein sollte. Und dann finden Arbeiten statt, sodass die Grabstätte in Gefahr ist und man wieder nicht informiert, nicht gefragt wird und so weiter. Das ist, finde ich, auch ein auffälliges Motiv, oder?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, was ich interessant finde, ist die ideale Geschichte von den Holocaust-Überlebenden und der zweiten Generation, also von denen, die danach gekommen sind, wird dadurch auch ein bisschen in Frage gestellt. Also eben dieses Motiv des Zu-Spät-Seins, den Brief des Großvaters zu spät lesen oder diese Grabgeschichte, da sind alle Sachen, wo die Vergangenheit nicht zur Ruhe kommt, also die wirkt bis in die Gegenwart hinein Und das hat eben Konsequenzen. Und auch diese Geschichte von, wie jüdisch ist die Tante oder wie unjüdisch gestaltet sie ihr Leben und wie sie sich davon distanziert oder wie sie diese Geschichte vielleicht eigentlich gar nicht erzählen möchte. Also am Anfang wird sogar gefragt, warum erzählen sie diese Geschichte, warum eignen sie sich diese Geschichte an, obwohl sie ihre eigene erzählen könnten. Und diese ganzen Fragen finde ich sehr spannend, weil es geht ein bisschen gegen vereinfachende Narrative dieses Holocaust-Überlebens, also wo alles relativ schwarz und weiß ist und man weiß, wer die Guten sind, wer die Bösen, und es wird alles ständig in Frage gestellt. Es kann auch anstrengend sein, weil man sich immer so fragen muss, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Und es wird alles, diese Vergangenheit immer wieder durch die Perspektive der Gegenwart aufgefrischt wird sozusagen.
Es gibt in Frankreich ja eine ganze Reihe von Romanen, die vom Überleben von Juden in Frankreich erzählen und von den Nöten der Nachkriegszeit. Ich denke an Robert Boberts Bücher, Quoi de neuf sur la guerre oder Berkebec, auch an die Literatur natürlich von Patrick Modiano oder Cécile Weißbrot, an Marguerite Duras, Der Schmerz, an Bücher von Leslie Kaplan oder auch Ruth Silbermann, 209, Rue Saint-Maur, zuerst war der Film da und dann das Buch. Oder auch an Berest, Die Postkarte, ein dickes Buch, das enormen Erfolg in Frankreich hatte. Das Thema der Wiedergutmachung, also der pauschalen Entschädigung für erlittenes Unrecht, ist ein deutsches. Die Spannung zwischen Israel, Auswanderern und sogenannten Diaspora-Juden vielleicht auch. Die Frage interessiert das die französischen Leser? Wie schätzen Sie das ein?
Die Frage der Wiedergutmachung ist wirklich, glaube ich, schon eine sehr deutsche Frage. Also die wird in Frankreich zwar, also die Nachkriegszeit ist ein großes Thema, aber die Frage der Wiedergutmachung an sich sind weniger ein Thema, würde ich sagen. Aber das Verhältnis Israels mit der jüdischen Diaspora ist natürlich ein riesiges Thema, wie man sich vorstellen kann, und natürlich auch seit dem 7. Oktober auf akute Art und Weise. Mit einem ganz anderen Kontext, ganz klar, als in Deutschland, also in ganz andere Verhältnisse. Die französische Linke ist nicht die deutsche Linke, und insofern gibt es auch eine ganz andere Vorgeschichte zu diesem Thema. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass französischen LeserInnen interessieren könnte. Und ich glaube, was das Besondere an Esther Spohr ausmacht, ist eben, dass es nicht eine Wiederholung ist von schon angesprochenen Themen wie Wiedergutmachung oder das Verhältnis zwischen Israel und der Diaspora. Also das sind schon Themen, die sehr häufig sind in der Literatur oder in Essays. Aber dass es diese Erzählart noch nicht gegeben hat, also das ist wirklich neu, würde ich sagen. Und das würde auf jeden Fall auch ein französisches Publikum ansprechen.
Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, Sie haben einen Anfang gemacht mit der Übersetzung. Genau. Wollen Sie auch einen Verlag oder mehrere Verlage kontaktieren, auf den Roman aufmerksam machen?
Das würde ich versuchen zu machen. Also ich promoviere gerade, ich werde gerade fertig. Insofern hatte ich bisher nicht so viel Zeit. Aber ich hoffe, dass ich bis September ein paar Kontakte herstellen kann und dass ich dann das Buch präsentieren kann und eventuell dann irgendwann das Buch übersetzen darf. Das würde mich sehr freuen.
Sie sind ja selber, Alice Lacoulabach, sowieso bilingual und sprechen perfekt Deutsch, sind in Paris und Berlin gleichermaßen zu Hause, denke ich jetzt mittlerweile. Die deutsche Sprache, das ist das, was wir auch hier so wahrnehmen, gehört ja schon längst nicht mehr zu den Sprachen, die jetzt freiwillig gelernt werden in den höheren Klassen an den Gymnasien. Das Interesse geht eigentlich kontinuierlich zurück. Diejenigen, die Deutsch studieren in Frankreich, erleben die denn Gegenwartsschriftsteller, Schriftstellerinnen auch im Austausch an den Universitäten? Also gibt es so ein Interesse, dass die auch eingeladen werden, dass man den Studenten versucht, darüber auch mehr Brücken zu bauen?
Ja, trotz der zurückgehenden Zahlen von Studierenden gibt es eigentlich ein großes Interesse, und die Auslandsgermanistik in Frankreich ist schon sehr aktiv. Ich kann zum Beispiel an die Sorbonne denken, wo Emine Sefke Özdemir schon mehrmals eingeladen wurde und da einfach sehr oft vertreten ist. Es gab ja auch eine Tagung letztes Jahr zu ihrem Werk im Heinrich-Heine-Haus. Also da gibt es schon sehr viel. Und dieses Interesse besteht einfach fort, trotz der Studierendenzahlen.
Und das war die 40. Ausgabe von Literamur mit Sigrid Brinkmann und Alice Lacoula-Bacht. Sie hat Teile des Imaro Verlag erschienenen Romans Ein Haufen Dollarscheine von Esther Dischereit ins Französische übersetzt. Und das war's für heute. Bien à vous und auf ein neues.